Herzlich willkommen zum Klartext-Podcast mit Thilo Baum. Folge 146 – Wahrscheinlichkeiten. In der heutigen Podcast-Folge geht es mir um einen Denkfehler im Umgang mit Wahrscheinlichkeiten. Für Geschäftsleute und für die Business-Kommunikation ist das wichtig, weil sie dadurch möglicherweise bestimmte ungewöhnliche Situationen besser einschätzen können. Sie können sich vielleicht auch besser auf Bewerber einstellen oder auf unvorhergesehene Ereignisse. Sie wissen, was eine Wahrscheinlichkeit ist. Eine Wahrscheinlichkeit ist sozusagen das Maß für eine Möglichkeit. Also ein Maß dafür, wie stark wir erwarten dürfen, dass ein bestimmtes Ereignis eintritt. Und auf der Basis dieses Denkens in Wahrscheinlichkeiten kommt es immer wieder zu Denkfehlern, die mich, wenn ich ihnen begegne, die mich immer wieder zur Verwunderung bringen. Denn im Grunde ist es sehr, sehr einfach, diesen Denkfehler zu verstehen, und er müsste ganz vielen Menschen gar nicht erst unterlaufen. Warum bringe ich das Thema in meiner Podcast-Folge, wo es um klare Kommunikation geht? Ganz einfach. Die Argumentation mit Wahrscheinlichkeiten ist oft unklar. Und inwiefern und wie sich das Ganze gestaltet, darum geht es in dieser Folge. Vielleicht kennen Sie den Fall der vermissten Wandererin Scarlett. Sie kommt aus Bad Lippspringe und ist im September 2020 im Schwarzwald, also in einer ganz anderen Ecke Deutschlands, plötzlich verschwunden. September 2020, ein bekannter Wanderweg, der Schluchtensteig im Schwarzwald. Sehr zerklüftet, sehr gefährlich, an manchen Ecken jedenfalls, an anderen Ecken wieder sehr, sehr klar und einfach und eben und breite Wege. Es kommt darauf an, wo man also wandert. Jedenfalls ist diese junge Frau plötzlich abhanden gekommen. Die letzte sichere Spur gab es von ihr in einem Supermarkt in Totmoos. Dann gibt es einige Menschen, denen sie begegnet ist in den Tagen zuvor, die wurden auch befragt. Dann gibt es diverse irritierende Spuren, wann ihr Handy wo eingeloggt war, ob und wann eine bestimmte WhatsApp-Nachricht an eine Freundin dann doch zugestellt wurde. Dann gibt es Spuren, die Hunde aufgetan haben. Jetzt hat auch Aktenzeichen XY über diesen Fall berichtet. Kurz, der Fall ist komplex. Es ist nicht leicht, einfach so zu sagen, an welcher Stelle und zu welchem Zeitpunkt die junge Frau tatsächlich verschwunden ist. Das ist sehr, sehr schwer zu sagen. Und noch schwerer ist es zu sagen, was mit ihr passiert ist. Denn es gibt keine Hinweise auf irgendwas. Wenn es keine Hinweise gibt auf irgendwas, dann halten wir uns in aller Regel an die Wahrscheinlichkeitstheorie. Wir nehmen also an, dass der Fall sich in die häufigsten Fälle einordnet. Ja, wir sagen also, wie war das denn bisher in anderen Fällen, bei anderen vermissten Fällen? Das sind ja die meisten Leute wieder aufgetaucht. Insofern wäre eine wahrscheinliche Theorie zu sagen, die kommt schon wieder. Ja, das wäre dann das freiwillige Verschwinden, so wie viele Vermisste irgendwann wieder auftauchen. Jetzt stellt sich nur die Frage, können wir nach 2 Jahren immer noch sagen, dass das wahrscheinlich ist? Oder auch die Theorie, dass die Wandererin einen Unfall hatte. Die Theorie der Polizei bei ihren Ermittlungen, die sagt, naja, das ist ein gefährlicher Wanderweg und wahrscheinlich ist sie abgestürzt. Und man kann im Schwarzwald auch so abstürzen, dass man nicht gefunden wird. Und das trotz des auffälligen großen roten Rucksacks, den diese junge Frau mit sich herumgeschleppt hat. Wie wir auch auf den Bildern der Überwachungskamera des Supermarktes sehen. So, dann haben wir also eine zerklüftete Gegend, in der man abstürzen kann, bei irgendeiner Gelegenheit, ja sicher. In diesem Fall mit Rucksack, denn sonst wäre der Rucksack ja gefunden worden. Unabhängig davon, dass mit Helikoptern gesucht wurde, mit Wärmebildkameras, haben die Ermittlungsbehörden immer wieder gesagt, wir verfolgen diese Unfalltheorie. Es mag sein, dass dahinter Taktik steckt. Weiß ich auch. Aber zunächst einmal zu sagen, okay, Verbrechen sind unwahrscheinlich und deswegen verfolgen wir die Theorie eines Unfalls, weil ein Unfall wahrscheinlicher ist in der Verteilung der bisherigen Ereignisse auf dieser Welt, das ist der Denkfehler. Denn um es ganz kurz am Fall Scarlett S. zu sagen, vermisst im Schwarzwald. Es gibt keine Hinweise auf ein Verbrechen. Es gibt keine Spuren, es gibt nichts, keinen Anhaltspunkt, dass irgendein Verbrechen geschehen ist. Nur es gibt auch keinerlei Hinweis auf einen Unfall. Es gibt überhaupt keine Hinweise. Und dann sich an die Wahrscheinlichkeitstheorie zu halten, ist zwar verständlich, weil Ermittlungsbehörden auch ihre Energien bündeln und sich gerne auf das konzentrieren, wo sie am Ende mit höherer Wahrscheinlichkeit zu einem Ergebnis kommen. Das verstehe ich schon. Im Grunde verfolgen die Behörden hier das Prinzip der Low-Hanging Fruits. Vielleicht kennen Sie das Prinzip. Es kostet weniger Energie, die Äpfel zu ernten, die unten im Apfelbaum hängen, als diejenigen, die oben im Apfelbaum hängen. Nun kann es aber sein, dass der Fall Scarlett nicht unten im Apfelbaum hängt, sondern oben. Dann können Sie im unteren Teil des Apfelbaums alle scheinbar wahrscheinlichen Ereignisse durchgehen. Sie können jede Eventualität, die Sie für wahrscheinlich halten, abfrühstücken. Und Sie lösen trotzdem den Fall nicht. Weil dieser eine Vermisstenfall ein einziger Apfel ist in einem riesigen Apfelbaum mit Tausenden von Früchten, der an irgendeiner bestimmten Stelle hängt, an die Sie gar nicht vordringen, weil Sie sich von der Wahrscheinlichkeit leiten lassen. Das Ganze ist sowieso sehr, ja, sophistisch, denn Unfälle sind ja schon sowieso unwahrscheinlich. Genauso sind Verbrechen unwahrscheinlich. Es ist auch unwahrscheinlich, dass jemand freiwillig aus dem Leben scheidet. Es ist auch unwahrscheinlich, dass jemand untertaucht. Und in diesen unwahrscheinlichen Theorien, Szenarien suchen wir die wahrscheinlichste Theorie. Ist das nicht absurd? Also, was ich sagen will, der generelle Denkfehler, wenn wir die Spur verfolgen, die wir für am wahrscheinlichsten halten, das einzelne Ereignis sortiert sich nicht in eine Wahrscheinlichkeit ein. Es geschieht oder es geschieht nicht. Und wenn es geschieht, dann geschieht es zu 100%. Das ist das, was ich meine. Es ist so ähnlich wie bei den Vaterschaftstests früher. Also heute macht man das über eine DNA-Analyse und hat eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, also quasi 100%. Das ist dann auch eine Sicherheit, mit der wir sagen können, okay, derjenige ist verwandt mit demjenigen, können wir machen. Bevor es diese Vaterschaftstests per DNA gab, war das Verfahren ein anderes und es waren keine absolut sicheren Erkenntnisse, Ergebnisse, sondern die Aussage hieß dann, mit einer Wahrscheinlichkeit von 98,5% mit dieser und jener Standardabweichung bist du der Vater dieses Kindes. So, das hat damals auch gegolten, denn eine Wahrscheinlichkeit in dieser Höhe ist natürlich dann eine annähernde Sicherheit. Aber es ist keine Sicherheit. Es war immer noch ein Unsicherheitsfaktor drin. Und jetzt hören Sie sich die Logik an. Wenn die Wahrscheinlichkeit 98,5% beträgt, dann scheint das unwahrscheinliche Ereignis, dass wir doch nicht der Vater sind, 1,5% zu betragen. So, ist das unmöglich, dass ein Ereignis mit einer Wahrscheinlichkeit von 1,5% eintritt? Nein, es ist durchaus möglich. So, und jetzt könnte es theoretisch sein, dass diese unwahrscheinlichen 1,5% eintreten, dass die der Fall sind. Und dass mit eben dieser ganz geringen Wahrscheinlichkeit dann doch der Nachbar der Vater ist und der ist es dann zu 100%. Verstehen Sie, was ich meine, worauf ich hinaus will? Wir sollten die Wahrscheinlichkeit, die wir mit Prozentzahlen angeben, die Wahrscheinlichkeit, dass ein bestimmtes Ereignis eintreten kann in der Fülle vieler Ereignisse, diese geringe Prozentzahl oder hohe Prozentzahl sollten wir nicht auf das Ereignis selbst übertragen, denn wenn das Ereignis eintritt, dann tritt es zu 100% ein. In einem Internetforum, in dem Menschen sich über Kriminalfälle unterhalten, ist natürlich der Fall Scarlett auch Thema. Da schreibt also jemand, Also es ist schon sehr abenteuerlich, dass man auf der Wanderung den Meuchelmörder findet. Davon halte ich gar nichts. Wie viele Leute sind zu so etwas fähig oder haben so etwas geplant? Es ist spannend, dass jemand sowas schreibt. Es ist nämlich völlig egal, wie viele Menschen zu so etwas fähig sind. Es genügt ein einziger, der eine Tat begeht. Das klingt so, als würde jemand von der Verbrechenstheorie ablenken wollen. Denn natürlich ist es unwahrscheinlich, dass mir auf einer Wanderung mein Mörder begegnet, wenn ich davon ausgehe, dass es eine Zufallsbegegnung ist. Es muss aber keine Zufallsbegegnung sein. Es könnte geplant sein. Es könnte klar sein, dass jemand weiß, die junge Frau hat sich für heute diese Strecke vorgenommen. Sie startet um so und so viel Uhr. Dann ist sie an die und die Uhrzeit an dem und dem Punkt und da fange ich sie ab. So. Und damit ist so ein Einwand wie von diesem Diskutanten im Forum hinfällig, denn der bezieht sich nur auf eine rein zufällige Begegnung. Natürlich kriegt er Kontra im Forum, andere sagen, warum denn? Also es gab schon immer spontane Übergriffe, gerade auch die vielen Verbrechen an Trampern, Tramperinnen in den 70er, 80er Jahren, das sind ja auch alles Zufallsbegegnungen gewesen. Oder jemand anderes schreibt: Ja, leider spricht die Realität eine andere Sprache. Von Millionen Frauen, die alleine spazieren gehen, wandern oder nachts unterwegs sind, werden nur ganz wenige Einzelne zum Verbrechensopfer. Doch diese Fälle gibt es eben. Also um es mit dem Lottospielen zu vergleichen, natürlich ist ein Sechser im Lotto selten, das weiß ich auch. Aber stellen Sie sich vor, jemand hat plötzlich Geld. Jemand hat plötzlich viel Geld. Also es ist passiert, er hat Geld, so wie die Wandererin weg ist. Das Ereignis ist zunächst mal eingetreten. Und jetzt fragen Sie sich, woran liegt das? Und dann sagt jemand, also im Lotto wird der nicht gewonnen haben, denn die Wahrscheinlichkeit, im Lotto zu gewinnen, ist ja so gering. Ja, und das meine ich mit verfehlter Argumentation. Wir haben doch die Sachlage, dass jemand plötzlich viel Geld hat und innerhalb von 2 Tagen zu 5 Millionen Euro zu kommen, ist sowieso unwahrscheinlich. Jetzt können wir schauen, wie hat er das gemacht? Hat er erstens einen Geldtransporter überfallen? Hat er zweitens im Lotto gewonnen? Hat er drittens geerbt? Hat er viertens dieses und jenes? Was er sich gezockt auf dem Aktienmarkt? Alle diese Möglichkeiten sind unwahrscheinlich. Und jetzt innerhalb dieser unwahrscheinlichen Möglichkeiten zu sagen, naja, der Lottogewinn kann es nicht sein, das ist ja verwegen, das ist ja vermessen, denn es ist ja so unwahrscheinlich, im Lotto zu gewinnen. Und solche Leute, die mit dieser Argumentation reingehen, die kriegen zu Recht Kontra von klar denkenden Menschen, die Klartext sprechen und sagen, das stimmt, es ist unwahrscheinlich, aber es kann eintreten. Und gerade wenn es darum geht, Fälle aufzuklären, die bei der Polizei aktenkundig sind, haben wir es mit unwahrscheinlichen Theorien und unwahrscheinlichen Szenarien zu tun. Und am Ende geht es auch gar nicht mehr darum, was wahrscheinlich ist oder war, sondern es geht genau darum, was geschehen ist. Jeder einzelne Kriminalfall, mit dem wir uns befassen, hat zahlreiche Elemente, die höchst unwahrscheinlich sind. Also, wenn ich als Täter eine bestimmte Tat plane, dann halte ich mich doch nicht an Wahrscheinlichkeiten, sondern ich halte mich an meinen Plan. Ich überlege, was ist mein Ziel und dann organisiere ich das Ganze generalstabsmäßig. Ich überlege, welche Waffe, wo kommt die her, welches Auto, wo kommt das her, wann bin ich wo, welches Auto steht wann wo, wer als Komplize ist, wann beim Schmiere steht. Ist das alles geplant? Und ein Außenstehender wird sagen, das ist ja unwahrscheinlich, so ein Geldtransporterüberfall. Ja, weil es eben Weltbilder sind, weil es im Denken dieses einzelnen Menschen eben unwahrscheinlich ist. Aber wir kriegen auch die unwahrscheinlichsten Ereignisse hergeleitet, wenn wir uns dafür öffnen und nicht uns von der Wahrscheinlichkeitsrechnung irreführen lassen. Und am besten finde ich es übrigens immer auch dann, wenn Menschen sagen, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie entführt wurde. Schauen Sie, was sich jemand vorstellen kann, ist so ziemlich das Unwichtigste bei einer solchen Geschichte. Gerade bei Kriminalfällen haben wir es oft mit dem Unvorstellbaren zu tun. Wenn also das Vorstellungsvermögen eines einzelnen Menschen begrenzt ist, und das zeigt sich in diesen Foren bei vielen Einträgen, dann sollten wir froh sein, wenn die Ermittlungsbehörden sich von dieser begrenzten Vorstellungskraft nicht anstecken lassen. Nur weil etwas unwahrscheinlich ist oder nur weil wir es uns nicht vorstellen können, heißt es nicht, dass es nicht der Fall ist. Also, wie sich Ereignisse im Rückblick verteilen. Also wenn wir in die Vergangenheit schauen und gucken, von wie vielen vermissten Personen sind wie viele Prozent wieder aufgetaucht, also dann können wir natürlich auch Prognosen für die Zukunft aufstellen. Also wir können sagen, wenn wir in der Vergangenheit bei sämtlichen vermissten Fällen x Prozent Tötungsdelikte hatten, dann wird das in der Zukunft wahrscheinlich auch so ähnlich sein, wenn sich keine entscheidenden Bedingungen ändern. Aber aufgrund der Vergangenheit und dieser Prognose für die Zukunft zu sagen, in diesem Einzelfall schließen wir aus, dass es ein Verbrechen ist, weil die Zahl der Verbrechen unter den vermissten Fällen gering ist, das ist nun wirklich Quatsch. Das ist nun wirklich hanebüchener Unfug, der auch wirklich dazu führt, dass Ermittlungsbehörden Wochen und Monate lang keine Spuren sichern, die dann verwittern. Ein anderer User schreibt interessanterweise beim Fall Scarlett, die Frage ist also nicht, wie wahrscheinlich ist es, dass jemand abstürzt oder einen Unfall hat, sondern die Frage ist mittlerweile, wie wahrscheinlich ist es, dass jemand dort so abstürzt, dass er trotz auffällig bunter Ausrüstung, trotz intensiver Suche mit Personen, Suchhunden und aus der Luft knapp 2 Jahre lang nicht gefunden wird. Also wenn wir uns unbedingt an den Wahrscheinlichkeiten festhalten wollen, dann sollten wir solche Entwicklungen auch nicht ignorieren, was also in den letzten Jahren geschehen ist. Und wenn wir die Unfalltheorie verfolgen und zahlreiche monatelange Suchen kein Ergebnis finden, dann kann es natürlich immer noch sein, dass die verunglückte Person in einer Felsspalte hängt, die nicht einsehbar ist. Das kann immer noch sein, aber es wird immer unwahrscheinlicher, je länger wir suchen. Und ein Verbrechen wird immer wahrscheinlicher im Vergleich zu dieser Unfalltheorie. So entstehen übrigens auch Vorurteile. Wir schließen aus einer Verteilung in der Vergangenheit auf das Verhalten Einzelner in der Zukunft. Haben Sie 3-mal schlechte Erfahrungen mit Handwerkern gemacht? Also ist der nächste Handwerker mit hoher Wahrscheinlichkeit ebenso schlecht. Vorsicht! Von der Verteilung her mag die Prognose hinkommen. Also wenn von den erlebten Handwerkern x Prozent schlecht sind, dann dürfte sich der Prozentsatz auch in der Zukunft nicht groß ändern. Wie gesagt, wenn sich keine Bedingungen ändern, die elementar sind. Aber das gilt eben nur bezüglich der Gesamtheit. Es gilt nicht in Bezug auf den einzelnen Handwerker. Der nächste Handwerker, den Sie beauftragen, kann spitze sein. Oder der nächste Bewerber, der aus einer bestimmten Gruppe stammt, mit der Sie bisher keine so guten Erfahrungen gemacht haben. Ich glaube ans Individuum. Ich denke, der Mensch ist frei und kann entscheiden, was er tut und was er nicht tut. Menschen sind natürlich auch durch die Sozialisation geprägt, aber Menschen verdienen es nicht, dass man sie einer Statistik unterwirft und sagt, oh, wenn ein Bewerber einen so klingenden Nachnamen hat oder sogar einen bestimmten Vornamen, dann entstammt er mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit einem bestimmten sozialen Milieu, das ich nicht mag. Geben Sie den Leuten individuell eine Chance. Versuchen Sie, den Einzelfall nicht statistisch zu betrachten. Das war mein kleiner, ja, sophisticateder, stochastischer Impuls für heute. Ich wünsche Ihnen viel Spaß, diese Woche viel Erfolg bei allem. Bis bald.